Ich grüße euch, ich heiße nicht Elke Werner, sondern Roland Werner. Wir sind gleichberechtigt und teilen uns heute Abend das, was wir sagen wollen. Zwei Teile. Aber bevor du das tust, lächel doch mal deinen Nachbarn an und sag einfach toll, dass du heute Abend so gut aussiehst, so wunderbar bist. Und die hinten stehen, wir haben vorne auch noch ein paar. Bitte nicht nur die Ehepartner küssen, sondern auch den anderen Nachbarn ansprechen. Genau, wunderbar. Vielen Dank. Maria, eine Frau verändert die Welt. Maria ist ja so ein Vorbild für Christinnen und für Christen aller Zeiten. Im Lauf der Jahrhunderte wurde Maria immer größer. Das kann man auch schon in der Kunst sehen. So die ersten Krippendarstellungen, da ist sie noch so auf normaler menschlicher Größe. Ich habe mich ja vor allen Dingen mit orientalischen Kirchen, orientalischer Kunst befasst. Und je länger es wird in den Jahrhunderten, umso größer werden die Maria-Bilder. Es wird immer, immer größer. Sie erlebte eine Art Apotheose, dieses Wort habe ich neulich gelernt. So Vergöttlichung wurde immer größer. Im Konzil von Chalcedon wurde sie die Gottesmutter genannt, dann die Königin des Himmels, Herrin über Europa und. Und es gibt also so viele Marientitel, das ist unglaublich. Diese einfache junge Frau aus Nazareth stieg immer höher hinauf. Sie wurde zur Fürsprecherin, ja sogar zur Miterlöserin. Diesen Weg der immer größeren Verherrlichung der Maria können ja nicht alle Christen mitgehen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wir sind ja als Christustreff auch eine ökumenische Gemeinschaft, dass wir nochmal schauen, was ist denn eigentlich das, wo wir uns gemeinsam drauf verständigen können. Mit anderen Worten, was ist eigentlich das, was die Bibel über Maria sagt? Weil die Bibel die Basis für alle Christen ist. Wer war Maria wirklich? War sie diese, die wir in diesem Bild sehen, was immer größer geworden ist über die Jahrhunderte? Was wissen wir von ihr? Was kann uns das dann hier und heute sagen? Was können wir von Maria lernen? Da wird Elke dann nachher etwas drüber sagen. Wir wissen über Maria im Grunde das, was im Neuen Testament zu lesen ist. Es gibt zwar ein frühes apokryphes, also sogenanntes verborgenes Evangelium, das Protevangelium des Jakobus, wo uns die Kindheitsgeschichte der Maria erzählt wird. Es ist sehr interessant, was sie da alle schon gemacht haben soll. Vielleicht gibt es sogar da einige wahre Überlieferungen, die sich dort überliefert haben in diesem Buch aus etwa 150, 160, 170 nach Christus. Aber das, was wir verlässlich über Maria wissen, das wissen wir aus den Evangelien. Und jetzt ist sehr auffallend, dass alle vier Evangelien von Maria berichten. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass sie schwanger war, ohne mit Josef geschlafen zu haben. Wir hören von der Anbetung der Weisen dort in Bethlehem, also auch von der Geburt in Bethlehem. Wir hören auch im Matthäus-Evangelium von ihrem späteren Leben der Familie in Nazareth, als Jesus dorthin kommt und wieder einmal und seinen Mitbürgern etwas sagen will, da lehnen sie ihn ab und sagen in Matthäus 13, Vers 55, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Also er war bekannt, Jesus, als der Sohn der Maria, seine Brüder, seine Schwestern waren bekannt. In Markus haben wir ein ähnliches Bild. Sie wollten nicht glauben, dass Jesus der Messias sein kann und dann sagten sie genau diesen gleichen Satz, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Josef und Judas und Simon? In Lukas, da haben wir jetzt die klassische Weihnachtsgeschichte. Und in zwei Wochen oder knapp zwei Wochen, wenn Weihnachten ist, dann habt ihr sie hoffentlich ganz, ganz oft gehört. Man könnte sie jetzt fast im Chor sagen, es begab sich aber zu der Zeit. Deswegen lasse ich die jetzt mal aus, die kriegt ihr noch geliefert. Aber auch in Lukas haben wir die Ankündigung, wo der Engel kommt. Und das ist das, was ich euch jetzt gerne zeigen möchte, mit euch mal eben lesen möchte. Das ist das, worum es heute Abend geht, um diese Begegnung über von Maria mit dem Engel. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die war vertraut, das heißt verlobt, einem Mann mit Namen Josef vom Hause Davids, und die Jungfrau hieß Maria. Der Engel des Herrn kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Lukas. Diese Begegnung, diese folgenschwere Begegnung, ein Bote Gottes kommt zu einer Frau, einer ganz jungen Frau, verlobt, nicht verheiratet, dort in der kleinen Stadt Nazareth. Im Johannesevangelium begegnen wir Maria an zwei Stellen. Das Johannesevangelium ist ja wie so eine Art Zusatz zu den anderen Evangelien. Johannes hat das aufgeschrieben, was die anderen nicht schon gesagt haben. Und er berichtet von dem Wunder der Weinvermehrung oder der Verwandlung von Wasser in Wein in Kana, wo die Mutter von Jesus Maria dabei war. Und sie erzählt dann davon, dass Maria, als Jesus am Kreuz hing, dort unten unter dem Kreuz stand und das Sterben ihres Sohnes, das qualvolle, brutale Sterben ihres Sohnes miterleben musste. Und die letzte Erwähnung, die wir haben, ist in der Apostelgeschichte 1, wo gesagt wird, dass sie Teil der Gemeinde war, die betete und auf das Kommen des Heiligen Geistes wartete. Wer war diese Maria? Ich sagte schon, eine ganz einfache Frau aus den Bergen. Sie war eine gottesfürchtige jüdische Frau. Sie war eine mutige Frau. Denn das Ja, was sie gab zu dem Engel, wo sie sagte: Mir soll es geschehen, so wie der Herr gesagt hat. Es ist okay, würde man heute sagen. Lass es passieren. Es soll passieren, so wie du gesagt hast. Ist ein Zeichen großen Mutes, weil sie einen ganz außergewöhnlichen Weg gehen musste. Und sie ist eine Frau mit Durchblick. Und das ist das, was wir gerade gesungen haben, dieses Magnificat, diese Lobgesang der Maria. Dieses prophetische Lied, was sie dichtet und was bis auf den heutigen Tag immer wieder gesprochen wird, gesungen wird, die ganze Christenheit vereint, in den Kommunitäten, in den Klöstern, als Tagzeitengebet immer wieder gebetet wird. Ein Gebet, was viele Christen zu ihrem eigenen Gebet machen. Und dieses Gebet lautet: Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist freut sich an Gott, meinem Heiland, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Was ist so besonders an Maria? Was hat sie eigentlich dazu qualifiziert, die Mutter des Messias zu werden? Zu dieser Frage sehen wir jetzt ein Theaterstück in unserer heutigen Zeit. Und dann wird Elke etwas dazu sagen.
Ach, das sind Sie ja schon. Schön, dass Sie da sind. Ich habe hier auf meiner Liste eine Frau Carla Steinberg.
Ja, Dr. Steinberg, das bin ich.
Ja, und Leonard von Barbenberg.
Richtig, das bin ich. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Ja, ganz meinerseits. Und Sie sind Frau Anna Grimm? Mhm,
genau.
Gut, dann nehmen Sie doch einfach noch einen Moment Platz und Herr Direktor Müller wird dann gleich für Sie da sein.
Ach, Fräulein, an dem Kaffee können wir uns bedienen?
Ja, selbstverständlich.
Frau Steinberg?
Dr. Steinberg, ja?
Ja. Frau Steinberg, wo haben Sie denn eigentlich Ihren Doktortitel drin gemacht?
Ach, ich dachte eigentlich, dass Sie davon gehört hätten. Schließlich stellt meine Dissertation einige der wenigen Publikationen zu diesem Thema dar. Und außerdem spiegelt sie nahezu exakt die für diesen Job relevanten Anforderungen wider.
Ach, das ist ja interessant.
Interessant. Ich bitte Sie, Herr von Barbenberg. Ich frage mich zugegebenermaßen, welche Qualifikationen Sie nachweisen könnten, um derartige Wissensdefizite kompensieren zu können. Meinen Studien zufolge konnte doch eindeutig bestätigt werden, dass die von 1956 von Renault aufgestellten Hypothesen nicht in ausreichender Art und Weise die von Achtelsmann durchgeführten Analysen bestätigen konnten. Demzufolge, Herr von Barmberg...
Ja, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht.
Danke.
Sie sehen ein bisschen müde aus. Ist alles okay?
Ja, schon. Danke.
Wissen Sie, ich kenne solche Tage. Aber mit diesem Kaffee wird es Ihnen bestimmt gleich besser gehen, denn wenn mich das Aroma nicht täuscht, stammt er aus Brasilien. Man könnte sagen, meiner zweiten Heimat.
Ah, wie schön. Doch. Das ist ja höchst interessant. Haben Sie denn dort Studien betrieben?
So könnte man es nennen, Frau Doktor. Wissen Sie, ich habe ganz gute Kontakte nach Brasilien über die Firma meines Vaters. Wir haben dort vor einigen Jahren einige Logistikunternehmen gekauft und das alles sollte ich natürlich irgendwann mal kennenlernen. Und wissen Sie, nach der Schule, nach dem Internat, bot sich dann der ideale Zeitpunkt für ein mehrmonatiges Praktikum. Und da ich sowieso auf einer Reise durch Südamerika war, war es nach Brasilien natürlich nur noch ein Katzensprung.
Das heißt, Sie sprechen auch fließend Portugiesisch?
Selbstverständlich, meine Liebste. Sie etwa auch?
Ja, ich habe einige Zeit an der Universität zu Lissabon geforscht.
Ach, sehr gut. Wissen Sie, ich sage immer, Sprachen bringen Kontakte, Kontakte bringen den Job und der Job bringt das Leben.
Da deuten sich leichte Differenzen an, mein Wertester. Ich bin der Ansicht, dass nur die perfekte Beherrschung einer Fremdsprache dazu befähigt, ganz in die Fachliteratur einzutauchen und die Intentionen der Autoren auf höchster Ebene nachvollziehen zu können. Sie sehen das doch sicher auch in dieser Art und Weise, Frau Grimm. Welche Sprachen sprechen Sie denn?
Also ehrlich gesagt nur ein bisschen Englisch noch aus der Schule.
Englisch, mein Liebste, ist das Beste, was Ihnen passieren konnte. Ich wüsste gar nicht, wie ich ohne Englisch meine ganzen Kontakte nach Australien halten sollte. Wissen Sie, ich hatte während meines Studiums einmal ein Praktikum dort gemacht, in der deutschen Botschaft. Das war eine herrliche Zeit.
Wow.
Also, entschuldigen Sie bitte, jetzt muss ich Sie aber doch fragen. Wie haben Sie denn von dem Stellenangebot hier erfahren?
Das ist eine lustige Geschichte. Wissen Sie, ich war letzte Woche auf der Gala der Kunst in Berlin und da hatte ich doch glatt den Botschafter, den ich damals in Sydney kennengelernt hatte, getroffen. Wir stehen zwar immer noch in Kontakt, aber ich hatte natürlich keine Ahnung, dass er gerade dort sein würde. Und, was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, jedenfalls hatte mich der Botschafter dem Bruder von diesem Direktor Müller vorgestellt. Und dann kam eines mit dem anderen. Wissen Sie, eine kurze E-Mail und ich war da.
So, so, auf dem elektronischen Wege also?
Ja, Frau Doktor, so könnte man das in Ihrer Sprache sagen.
Also ich setze dann doch eher auf den konventionellen Weg. Die Anzeige in dieser Zeitschrift stach mir sofort ins Auge und ich wusste, dass dies meine neue Stelle sein würde. Aber wie ist das mit Ihnen, Frau Grimm? Wie haben Sie von der Anzeige erfahren?
Also, ehrlich gesagt, ich wurde angerufen und direkt eingeladen. Aber was mache ich hier eigentlich?
Ich meine, warum bin ich hier? Warum sollte ausgerechnet ich für diesen Job ausgewählt werden? Es sind doch so viele, die einfach besser sind als ich. Ich kann niemals mit diesem Fachwissen mithalten, was diese Frau von Steinberg oder wie sie heißt, was sie aufweist. Und dieser Typ von Babenberg, der mit seinen 10.000 Kontakten, bei dem ist doch alles so perfekt. Da habe ich nicht mal den Hauch einer Chance. Oder?
Hätte Maria sich beworben um das, was aus ihrem Leben herauskommt? Ich wage, die These aufzustellen, nein, das hätte sie nicht. Sie war eine ganz normale junge Frau, die in Nazareth lebte, die mit Träumen und Hoffnungen für ihr Leben beschäftigt war, die bald heiraten wollte, die davon träumte, wahrscheinlich Trautesheim Glück allein mit Josef eine ganz normale Familie zu gründen. Nicht unbedingt reich, denn sie waren eher arme Leute, wie man später sieht, als sie Jesus im Tempel darbringen und nur das kleinste Opfer sich leisten können. Also gar nicht so reich, gar nicht so äußerlich begabt. Hätte Maria sich beworben, ich würde denken, nein. Ein paar kurze Punkte. Erstens, nicht die Begabung, sondern die Gnade zählt. Das ist das, was der Engel ihr sagt. Sie ist zu Hause und plötzlich steht vor ihr der Engel, der mit ihr redet. Und natürlich erschrickt sie. Das würden wir wahrscheinlich alle. Wir haben zwar viele Engel wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Wohnung stehen, aus Gold oder Filz oder ich weiß nicht was. An Weihnachten dekoriert man ja vieles mit Engeln. Aber was wäre, wenn plötzlich so ein wirklicher Engel vor dir steht und in dein Leben hineinredet? Und dann noch auf so eine Art und Weise. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria erschrickt. Was für ein Gruß ist das? Was kann jetzt kommen? Was kommt jetzt auf mich zu? In einer Sekunde kann sich das ganze Leben verändern. Plötzlich spricht Gott direkt in das Leben hinein durch seinen Botschafter, durch diesen Engel. Der Engel sagt, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Sie ist nicht bei Israel sucht den Superstar ausgewählt worden. Sie hat sich nirgendwo beworben. Sie ist nicht mit ihren Kenntnissen und Möglichkeiten die beste Kandidatin gewesen, sondern Gott hat Gnade in ihr Leben hineingesprochen. Begnadigung. Gnade heißt Neuanfang. Gnade heißt, Gott kann mit seinen Möglichkeiten in mein kleines Leben hineinkommen. Das, was ich aus meiner Kraft nicht leisten kann, das, was ich nicht mitbringe, das, was ich gar nicht bin, das kann durch Gnade, durch das Handeln Gottes in meinem Leben plötzlich Realität werden. Und das ist schon eine Sache zum Erschrecken. Denn plötzlich kann alles anders werden. Auf einmal stehen Möglichkeiten zur Verfügung, über die du sonst gar nicht verfügst. Es ist bei Maria nicht die Begabung, es ist die Gnade. Gott schenkt ihr diesen Lebensweg. Das Zweite, es ist nicht die Karriere, es ist ein Opfer. Ich erinnere mich, wir waren in Schweiz auf einem Kongress, Roland und ich als Referenten, und ich wurde dann gefragt, wie ich denn meine christliche Karriere geplant habe. Und ich muss sagen, die Frage hat mich überrascht, weil erstens wusste ich gar nicht, dass man als Christ Karriere machen kann und zweitens wusste ich auch gar nicht, dass man sowas planen kann. Gnade verändert das Leben. Da, wo ich zulasse, dass Gott in mein Leben hineinspricht, da fordert er mich heraus und es ist nicht die große Karriere, die er mir vorlegt und sagt, wenn du jetzt mir gehorchst, dann liegt dir alles zu Füßen. Das kommt uns bekannt vor aus der Geschichte, wo der Teufel Jesus versucht und sagt, du musst mich nur anbeten, dann kriegst du alles. Bei Gott ist es genau andersrum. Gott erwartet von Maria ein gewisses Opfer. Nicht Karriere, sondern Opfer. Sie ist verlobt. Sie hat noch keinen Sex mit Josef, so wie es damals üblich war und wie es auch von Gott gewollt ist. Sie ist in dem Moment, wo sie zustimmt, ganz viel Spott, Schande, Ausgrenzung ausgesetzt. Denn eine junge Frau, die vor der Ehe schwanger wird, die hatte viele Probleme in der damaligen Zeit. Das durfte einfach nicht sein. Sie muss sich darauf einlassen, wenn sie Gottes Weg geht, ihr persönliches Ansehen, ihre Ehre aufs Spiel zu setzen, missverstanden zu werden, in einem falschen Licht zu erscheinen. Ihr Gewissen ist rein und dennoch wird sie hineingezogen in eine Sache, die nicht jeder verstehen wird. Auf einmal tanzt sie aus der Reihe. Auf einmal ist sie nicht mehr 0815. Auf einmal ist in ihrem Leben das Handeln Gottes sichtbar. Sie kann sich noch nicht mal verteidigen und die anderen werden es noch nicht mal verstehen, was da mit ihr geschieht. Ein großes Opfer. Sie muss auch die Träume von ihrem Trautenheim Glück allein mit Josef in einem kleinen Häuschen am Stadtrand aufgeben. Denn wenn das so wird, dass sie dieses Kind bekommt, dann heißt das, dass sie kein normales Leben führen können. Dann heißt das, dass sie hineingezogen wird in eine Öffentlichkeit, die sie vielleicht selber nie gesucht hätte. Dass sie nicht immer verstanden wird, dass mancher den Kopf über sie schütteln wird. Mein dritter Punkt. Der Engel gibt ihr nicht einen detaillierten Fahrplan, sondern eine Verheißung. Es ist gar nicht klar, wie das geschehen soll. Sie sagt, ja, wie soll das denn passieren, dass ich diesen Sohn des Höchsten bekomme, der auf dem Thron seines Vaters David sitzen wird und der König sein wird über das Haus Jakob in Ewigkeit und dessen Reich kein Ende haben wird. Wie soll das geschehen? Und wenn Gott Maria wirklich hätte überzeugen wollen, dann hätte er jetzt einen detaillierten Plan geben können, wie das alles funktionieren kann. Und dann hätte sie vielleicht überlegt, okay, das kann ich mir vorstellen, so könnte das gehen. Und dann sage ich ja dazu. Oder sie hätte sagen können, nö, das ist mir viel zu kompliziert, da lasse ich mich nicht drauf ein. Gott gibt dir einfach nur eine Verheißung, einen Blick in die Zukunft sozusagen. Er spricht dir etwas zu. Er sagt ihr, was passieren wird, aber er sagt ihr nicht, wie es passieren wird. Und auch das gehört zu meinem Leben dazu und vielleicht auch zu deinem Leben, dass wir manchmal uns wünschen, Gott würde uns so eine Roadmap geben, einen Fahrplan oder eine Routenkarte, wo genau drin steht, wann wir wo im Leben was für Entscheidungen treffen müssen, wie es weitergeht, was Gott mit uns vorhat und in einem Jahr wirst du das machen und in zwei Jahren das und du wirst da arbeiten und du wirst diese Person heiraten und du wirst so und so viele Kinder kriegen. Das ist das, was Menschen sich erhoffen, wenn sie zu Wahrsagern gehen, wenn sie die Sterne lesen, wenn sie versuchen, solche Sicherheiten zu bekommen. Bei Gott bekommst du diese Sicherheiten nicht. Gott gibt dir keinen detaillierten Fahrplan, er gibt dir eine Verheißung. So wie er Maria eine Verheißung gegeben hat. Er wird in ihrem Leben dieses Wunder tun. Mehr muss sie gar nicht wissen. Das reicht. Sie muss Vertrauen lernen. Mein vierter kurzer Punkt. Nicht das Schicksal, sondern der Gehorsam sind entscheidend. Gott bricht nicht über ihr Leben herein wie eine Riesenkatastrophe oder wie ein Jackpot-Gewinn. Sondern er fordert ihre Entscheidung. Er legt ihr diese Möglichkeit vor und sagt, wenn du zustimmst, dann wird das in deinem Leben passieren. Aber er nimmt sie nicht mit Gewalt in seine Wege hinein. Er zwingt sie nicht. Es ist nicht ihr Schicksal, die Mutter von Jesus zu sein, sondern sie stimmt dem Ganzen freudig zu. Mit Zittern und Zagen vielleicht. Mit Ängsten, aber im Vertrauen, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Mir geschehe, wie du gesagt hast, sagt sie. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Ich bin bereit, Gott zu dienen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Auch wenn es mich vieles kostet. Kannst du dir das vorstellen für dein Leben? So zu reagieren, wenn Gott dir einen Plan, eine Verheißung, eine Aussicht für dein Leben gibt? Das entscheidet sich immer jetzt, was aus deinem Leben wird. Jetzt triffst du die Entscheidung, die du in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren weiterlebst. Und wenn Gott jetzt zu dir redet, dann musst du jetzt antworten. Bist du bereit, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, zu gehorchen? Der letzte kurze Punkt, nicht Vision, sondern dankbarer Rückblick. Oft hört man ja, was ist deine Vision für dein Leben? Ich werde da immer ganz unruhig und auch hilflos, weil ich habe nicht eine Vision für mein Leben. Und ich sehe das auch in der Bibel nicht, dass Gott solche Visionen für das Leben gibt. Sondern ich sehe eher, dass man im Rückblick sieht, was Gott aus dem Leben gemacht hat. Maria wusste, als der Engel bei ihr stand, noch nicht, was mit ihr geschehen würde. Ja, sie wird dieses Kind empfangen. Ja, sie muss mit diesem Kind in einem Stall die ersten Stunden verbringen, als es geboren ist. Sie muss sogar fliehen nach Ägypten. Das Leben des Kindes ist von Anfang an bedroht. Sie versteht dieses Kind nicht, denn mit 12 Jahren schon macht er sich ganz selbstständig, braucht seine Eltern nicht mehr, sitzt im Tempel und diskutiert mit den gelehrtesten Leuten des Landes und ist ihr Haus hoch überlegen. Sie hat Angst um ihn, als er öffentlich auftritt, als sie merkt, der Widerstand gegen Jesus wächst. Die wollen ihm an den Kragen. Wie muss sie zu Hause gesessen haben, wohl wissend, dass ihr Sohn wieder durch die Lande zieht und predigt? Hat sie überlegt, sie holt ihn nach Hause? Sie hat es getan. Sie hat die Geschwister losgeschickt und gesagt, bringt Jesus nach Hause. Das ist viel zu gefährlich, was er macht. Sie muss vor Angst umgekommen sein um ihren Sohn. Und dann die schreckliche Stunde, wo sie unter dem Kreuz steht und miterlebt, wie ihr Sohn, von dem sie weiß, dass es der Retter der Welt ist, stirbt. Was für ein Weg. Erst im Rückblick wird sie erkennen und erst im Gesamtblick auf ihr Leben erkennen wir, was Gott mit ihr und durch sie getan hat. Hätte man sie in der Situation getroffen, im Stall, was hätte sie erzählt? Hätte man sie auf der Flucht getroffen nach Ägypten, was hätte sie gesagt? Wie hat sie sich gefühlt? Sie hat nicht eine Vision, einen Traum verwirklicht, sondern sie hat einfach das getan, was Gott von ihr wollte. Und im Rückblick auf ihr Leben kann sie dankbar sein und können wir dankbar sein. Erst im Rückblick erklärt sich ihr Auftrag. Maria, eine Frau, die die Welt verändert, hat sie die Welt verändert? Ja. Denn durch sie kam der Erlöser in die Welt. Hat sie die Welt verändert? Nein. Denn durch sie kam der Erlöser in die Welt. Und sie selbst hat am Ende ihres Lebens immer mehr auf Jesus hingewiesen. Und am Kreuz wird sie noch einmal aus dieser speziellen Mutterrolle herausgenommen, als Jesus sagt, das ist jetzt dein Sohn und zeigt auf Johannes und sagt zu Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Maria, eine Frau, die am Ende ihres Lebens eine Nachfolgerin von Jesus war. Sie hat die Welt verändert, ja. Ein Rabbi wurde gefragt, was er im Rückblick auf sein Leben anders machen würde. Und er sagte, ja, als ich ganz jung war, da wollte ich die Welt verändern. Und dann habe ich gemerkt, das ist viel zu groß. Und dann habe ich überlegt, na gut, dann verändere ich meine Stadt. Nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, oh, das Ziel ist viel zu groß. Ich fange bei meiner Familie an. Ich verändere meine Familie. Und als ich dann alt war, habe ich gemerkt, ich hätte bei mir selber anfangen sollen. dann hätte ich vielleicht meine Familie verändert und meine Stadt und meine Welt. Maria hat Ja gesagt und durch sie hat Gott die Welt verändert, denn der Erlöser kam von ihr. Lass uns beten. Herr, du kennst mein Leben. Du weißt, was ich mitbringe. Bei einem Bewerbungsgespräch bei dir hätte ich nicht große Chancen. Es gibt andere, bessere, tollere Menschen. Aber ich danke dir, dass du in mein Leben kommst. Dass du mich nimmst für deine Zwecke, für deine Ziele, für das, was du in meinem Leben tun willst. Und ich möchte Ja sagen zu dem Weg, den du mit mir gehst. Danke, dass ich im Rückblick auf mein Leben verstehen werde, welchen Weg du mit mir gegangen bist. Danke für die Verheißung, die du gibst, die weit über mein Leben hinausgeht. Dass bei denen, die an dich glauben, Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das gilt für jeden von uns hier, der an dich glaubt. Die Verheißung steht fest. Und dafür danke ich dir. Amen.